Schöll und Schwarz, der Coaching-Podcast. Herzlich willkommen zu Schöll und Schwarz, der Coaching-Podcast. Und wie immer bei mir im Studio ist
Raimund Schöll.
Raimund, ich grüße dich. Wir bleiben bei dieser Ausgabe noch in unserem Themengebiet, das wir schon ein, zwei Folgen besprochen haben, nämlich Selbstcoaching. Inwiefern kann ich das überhaupt tun? Inwiefern gelingt mir das? Inwiefern brauche ich deine Hilfe? Ich brauche deine Tipps auf jeden Fall, das weiß ich jetzt schon. Und die Unterüberschrift in dieser Folge ist Umgang mit Kritik. Der Versuch, nicht gereizt zu reagieren, wenn man kritisiert wird. Ich kann das relativ nah an mir zum Beispiel festmachen, dass ich denke, ich kann mit konstruktiver Kritik ganz gut umgehen, erwische mich aber immer wieder, dass es dennoch eine gereiztere Reaktion gibt, als ich es mir wünsche. Das heißt also, da würde ich mich, denke ich gerade so beim Sprechen, ich würde mich schon gerne gecoacht fühlen, dass ich es irgendwie tatsächlich aufnehme, eine Kritik verarbeite und dann etwas verbessere. Das versucht man ein bisschen einzukreisen, denn was ich auch im Lauf der letzten Folgen gelernt habe, ist, dass wir auch in unserem Gespräch immer mehr dazu kommen, Dinge zuzulassen, dass man auch was gären kann, dass man so richtig ein Prozess in Kraft kommt und es nicht ein reines Frage-Antwort-Spiel ist.
Richtig, so wollen wir hier verfahren.
Das heißt, die Kritik ist, glaube ich, erstmal ein ganz wichtiges Element in der menschlichen Kommunikation, in der zwischenmenschlichen.
Ich glaube, das ist eigentlich ein zentrales Merkmal unseres Menschseins, dass wir uns gegenseitig kritisieren. Entweder machen wir es direkt, also ich sage jemandem direkt, was ich nicht gut finde, und dann gibt es natürlich auch die indirekte Form, ja, zum Beispiel, dass ich mich zurückziehe oder dass ich eine entsprechende Mimik vor mich hertrage, um dem anderen dann klarzumachen, das war jetzt nicht in Ordnung. Also ich glaube, die Kritikformen, wie wir einem anderen dann Kritik angedeihen lassen, sind natürlich vielfältig. Es ist nicht immer nur die verbale Kritik, die wir abkriegen, sondern wir kriegen sie auch teilweise indirekt. Aber du hast recht. Ich glaube, Kritik gehört zum Geschäft des Menschseins dazu. In der Politik, die Politik lebt davon. Neulich habe ich einen Pressemensch gehört, der hat gesagt, na, eigentlich lebt der Journalismus nur davon, dass er das Haar in der Suppe findet. In der Politik, in der Gesellschaft und so weiter.
Ja.
Also man kann da einen riesen Fass aufmachen.
Und an diesem Haar in der Suppe würde man zum Beispiel eine Diskussion dann entzünden.
Genau.
Das ist durchaus möglich, wenn es eben persönlich an einen geht, dass man also tatsächlich eine Einzelkritik bekommt von jemandem, dann heißt es ja, dem anderen gefällt etwas an einem
nicht.
Das kann eine ganz kleine Handlung sein, das kann ein Gebaren sein, das kann eben aber auch was Tiefgründiges sein. Jetzt ist die Frage, gehe ich denn mit der Kritik grundsätzlich immer offen um oder gibt es sogar Momente, wo ich sofort zurückschieße und sage, nee, also das stimmt doch nicht.
Ich wollte dich gerade fragen, von welcher Kritik gehst du jetzt aus? Also hast du da ein praktisches Beispiel, wo wir mal uns dran entlang orientieren können?
Also es gibt, zum Beispiel würde ich jetzt sagen, das ist aber jetzt vielleicht sogar gar nicht so sehr beruflich eine Kritik, sondern eher in einer Partnerschaft.
Ja.
Wenn man, man hat teilweise gemeinsame Freunde und dann hat man aber, jeder hat so seine Freunde. Und dann gibt es aber Momente, wo man diese jeweils eigenen Freunde zum Beispiel besuchen will oder man Zeit verbringen will. Der andere hat dafür nicht so viel Verständnis, spricht das an und man reagiert so, dass man aber das doch selber entscheiden kann, dass man doch selber definiert, dass einem diese Leute wichtig sind.
Also das ist ein ganz interessanter Punkt, den du erwähnst, weil Kritik wird ja häufig erlebt als ein Eingriff in die eigene Autonomie.
Autonomie.
Ich werde ja durch die Kritik auch unterbrochen. Das ist ja auch das phänomenologisch Interessante. Ich werde unterbrochen in meinem Fluss. Also du hast gerade ein schönes Beispiel genannt, ich könnte ein anderes Beispiel nennen. Ich bin gerade im Redefluss und trage vor und plötzlich kommt jemand und sagt, also Herr Schöll, so geht's gar nicht und so weiter. Ich werde ja unterbrochen und jemand anders gibt mir dann zu verstehen, so bitte nicht. In der Form ist Kritik immer auch was Unangenehmes natürlich, allein schon vom Prozess her, weil ich rausgerissen werde aus meiner Sphäre letztendlich. Und dann ist es natürlich auch inhaltlich oft pikant. Ja, jetzt wäre natürlich interessant herauszufinden, was hat dich inhaltlich an der Kritik dann zum Beispiel gestört oder was hat dich da irgendwie erzürnt oder wie auch immer.
Es ist, glaube ich, das ist eine gute Frage, weil ich merke, dass es tatsächlich was Tiefes, Emotionales anspricht, was wahrscheinlich in der Partnerschaft eher der Fall ist, weil man eben ja, gerade wenn, so, wenn man sich lange kennt, schon so seine Themen hat und da dann sofort an einen eher so fast verletzenden Punkt oder ich,
ja.
Das gönnst du mir nicht oder das versuch dich doch mal in mich reinzuversetzen in dem Punkt und da ja, dann also ich mache dann eher zu, verdau's gar nicht, sondern gehe eher in eine Verteidigungshaltung. Aber auch da die berühmte Nacht drüber schlafen oder der zeitliche Abstand hilft wieder, zumindest zu sagen, da könnte was dran sein.
Ja.
Vielleicht sind es auch komische Leute, die man da auch trifft oder vielleicht macht man, also.
Ja. Also da sprichst du ja auch wieder was Wichtiges an. Also nehme ich die Kritik insofern ernst, ja, dass ich sage, okay, ich schlafe eine Nacht drüber. Und so geht es ja vielen, dass die erstmal sauer sind.
Mhm.
Ich kenne etliche, die so reagieren. Ich vielleicht auch manchmal. Ich bin erst sauer und dann schlafe ich eine Nacht drüber. Überleg mal nochmal, was ist denn das sachliche Gehalt der Kritik? Mhm. Und dann sage ich, naja, vielleicht ist ja irgendwas dran. Also vielleicht spiegelt mir der andere ja etwas ganz Wesentliches, was wichtig wäre zu unterscheiden. Ist das eine sehr persönliche Kritik? Also geht die ad personam? Oder ist die Kritik so formuliert, dass man damit leben kann, dass sie vielleicht nicht angenehm ist, aber dass sie vom Sachverhalt und auch, sagen wir, freundlich beziehungsweise sachlich formuliert wurde? Da würde ich auch nochmal einen Unterschied machen. Du hast ja gerade gefragt, ja, gibt es denn nicht Situationen, wo ich die Kritik von mir weisen sollte oder könnte? Natürlich immer dann, wenn man deine Würde missachtet, also wenn man dich quasi aufgrund deiner Rasse oder aufgrund deines Aussehens oder wie auch so herabwürdigt und dich deswegen kritisierst.
Das wäre aber dann schon eine Diskriminierung sogar.
Ja, das sind ja manchmal die Übergänge fließen. Ja. Schwierig.
Mhm. Weil ich stelle mir jetzt vor, wenn ich es auch immer wieder auf das Thema Selbstcoaching zurückbringe, dass es eben durchaus diese Kritik geben darf, dass es durchaus dann die Widerrede oder die Verteidigung geben darf und dann geht es vielleicht Ping-Pong-mäßig 2-3 Mal hin und her, aber dann einigt man sich, also das ist jetzt nur meine Vorstellung, ich weiß natürlich nicht, wie das Gegenüber denkt, und man kommt zu dem Punkt, okay, angekommen, nehme ich mit, aber jetzt machen wir doch einen Punkt. Und darüber entsteht aber nicht dann als nächstes ein Streit.
Naja, das wäre
genau. Das würde ich mir wünschen.
Ach so, du würdest dir wünschen, dass du dann Streit in den Streit gehen kannst.
Dass es irgendwo diesen Cut schon gibt, nur wer setzt den?
Also habe ich es jetzt richtig verstanden? Du würdest dann gern streiten oder würdest du den Konflikt dann gern oder die Kritik gern vernünftig besprechen?
Das sind ich würde sie gern vernünftig besprechen,
bin
aber sofort eben in dieser Verteidigungshaltung.
Ah, okay.
Und jetzt gerade zum Beispiel in diesem konkreten Fall, aus der Lebenserfahrung würde ich den Streit vermeiden, weil ich weiß, der wäre dann so emotional noch aufgeladen aus dieser direkten Reaktion, anstatt dass ich wieder auch da das Thema vielleicht ein paar Tage später wieder anspreche.
Ich kann jetzt durchaus auch aus meiner Praxis reden. Ich war früher auch jemand, also ganz früher war ich auch manchmal jemand, der eine kurze Zündschnur hatte. Also
ich
habe sehr schnell reagiert. Und das tat mir eigentlich selten gut. Also es tat weder mir gut noch meinem Konfliktpartner oder dem Kritiker.
Mhm.
Und es ging dann meistens komisch aus. Also ich habe für mich gelernt, meinen Blutdruck kommen zu lassen. Und so schwer das auch fällt, in dem Moment eben nicht sofort affektiv zu reagieren. Das ist eine wichtige Übung, dass wir das erstmal so lernen, unseren ersten Anflug. Und wenn man natürlich rhetorisch auch gut drauf ist, so wie du vielleicht auch, ich bin es manchmal schon, dann fällt mir schon auch was Böses ein. Ich könnte dem anderen auch was Böses zurückgeben und hätte auch richtig Lust.
Ja.
Der klassische Kampf zwischen dem Kritiker und dem Kritisierten, dass die dann in so einen Diadochenkampf gehen. Ja, und der eine verteidigt sich, der andere greift an und dann sind wir sofort in dieser Diskussion drin, die meistens dann, so habe ich das auch rausgehört bei dir, die ja dann meistens nichts bringt.
Nee, die bringt dann nichts, weil dann werden wieder andere Fässer aufgemacht. Also man kommt dann wieder vom Thema weg. Ich kann diese Kritik überhaupt nicht mehr sachlich verarbeiten, nüchtern. Jetzt sind noch zwei Begriffe gefallen, die ja doch ein Kampf.
Zwei großartige Herrschaften, die nicht nachgeben wollen.
Ah.
Ja.
Ist aus
gehen
der
aufeinander los. Ja.
Uraltgeschichte.
So Diadochen. Ungefähr, ja. Also man müsste mal gucken, was Diadoche genau heißt.
Die Diadochen waren Feldherren Alexanders des Großen und deren Söhne, die nach dessen unerwartetem Tod 323 vor Christus das Alexanderreich unter sich aufteilten und sich mit wechselnden Bündnissen in insgesamt 6 Diadochenkriegen bekämpften.
Dann kommen wir in so eine Pattsituation und jetzt komme ich mal ein bisschen mit Fachchinesisch, dann kommt so ein Kommunikations-Ping-Pong auf. Mhm. Ja? Also dann gibt der eine das andere, du verteidigst dich und der sagt, nee, ich habe aber recht mit meiner Kritik. Und dann schaukelt sich so hoch. Wir hatten es ja schon mal im Konflikt-Podcast.
Genau.
Und dann gesagt haben, dann wird es symmetrisch.
Ja.
Ich würde dir jetzt eine andere Variante vorschlagen. Also wenn es dir so geht, der erste Schritt wäre natürlich, irgendwie mal zu schauen, kann ich mich nicht in der Situation, wo ich das Gefühl habe, ich muss jetzt sofort einen zurückgeben, kann ich mich nicht da einmal irgendwie zusammenreißen, kann ich es schaffen, für 2 Minuten ruhig zu bleiben.
Das ist schon. Den Ball im Spiel halten, wenn du dieses Bild mit Ping-Pong aufmachst.
Aber nicht aus der Situation rausgehen. Das wollte ich noch dazu sagen. Da bleiben und erstmal die Emotionen kontrollieren.
Das hieße aber für mich übertragen auf das Bild des Spiels, tatsächlich den Ball so weit im Spiel halten, dass der Gegner wieder ihn retournieren kann und ich nicht sofort schmettere. Und versuche den, und wenn, dann habe ich das Glück, ich treffe die Platte, der Gegner ist besiegt in dem Punkt, oder ich hau über die Platte drüber, dann hat er natürlich das Lachen auf seiner Seite, ich habe den Punkt verloren. Also jetzt aus dem Ping-Pong heraus, finde ich, das ist
natürlich
für mich, weil ich gerne Tischtennis spiele.
Ja, das ist wirklich so. Und dann, beim Ping-Pong ist es ja so, dass irgendwann mal immer irgendeiner muss den Ball dann aufheben und hat halt den Punkt verloren. Und im Kommunikationspunkt Ping-Pong ist ja auch so die Grundidee, dass einer mit 21 Punkten dann siegt und der andere vielleicht 18 gemacht hat. Mhm. Aber dieses Siegen in solchen Kritikgesprächen eigentlich, das bringt nicht viel.
Okay.
Also die Alternative wäre tatsächlich runterfahren, Emotionen kontrollieren, nachdenken. Mhm. Ja? Mhm. Und wenn jetzt jemand auch unsachlich kritisiert, gibt es einen Trick, dass man sagt, okay, ich stürze mich gar nicht auf die unsachliche Kritik, sondern ich stürze mich auf den Teil der Kritik, der vielleicht ein Körnchen Wahrheit beinhaltet.
Im Sinne, dass ich zurückgebe, da magst du einen Punkt haben, Sinne, dass
in dem Sinne,
du was getroffen zu haben.
Du denkst nach und sagst, die Beleidigung, die Sie da gerade in Ihrem Satz drin hatten, die lassen wir mal außen vor. Ich gehe mal ganz gezielt auf den sachlichen Gehalt Ihrer Aussage ein. Und der sachliche Gehalt stimmt nur zum Teil.
Ich
gehe nicht
auf den
beleidigenden Aspekt ein. Das kann man übrigens auch auf Social Media gut lernen. Da beleidigen die Leute auch immer ad personam.
Ob das da noch gelingt.
Da kriegst du es als Person ab. Und du kannst eben dann auf die Kritik in einem gewissen Sinne sachlich reagieren, indem du den Aspekt raushebst, der eigentlich am sachlichsten ist. Und damit kannst du den einen oder anderen schon mal ziemlich entwaffnen.
Da kann ich
den sachlichen Gehalt einer Botschaft raushören.
Diesen berühmten Wind aus den Segeln nehmen. Ich kann da natürlich etwas eben wieder ins Sachliche zurückkommen, das Emotionale rauslassen, das kühlt den Blutdruck ab. Und du hattest gerade auch davon gesprochen, dass der dann wahrscheinlich sogar überrascht ist, wenn ich so reagiere. Ich lasse nämlich die Beleidigung draußen. Normalerweise würde man sofort auf die Beleidigung reagieren. Das ist im Social Media tatsächlich öfter schon geschehen. Ja. Wenn das anonyme Beleidigen in ein persönliches Antworten übergeht, dann sind die Leute plötzlich, ach so, nee, das habe ich gar nicht so gemeint.
Ja, ja.
Ach so ungefähr, sie sind ja wirklich echt ein Mensch, der dahinter ist. Also da kann man sehr schnell entwaffnen. Und die Frage ist, die ich mir stelle, ob ich das eben, wir waren jetzt gerade in der Sie-Version, das heißt also im Arbeitsplatz, entferntere Distanz, aber bis hin in der Partnerschaft, wo eben emotional doch vieles aufgeladen ist, auch schaffe.
Ja, das ist natürlich die
hohe Kunst. Da fällt es mir gedanklich schwerer.
Ja, ist auch so. Ja. Also ich glaube, dass wir in solchen Situationen, wo wir erwischt werden mit der Kritik. Wir können ja auch nochmal feinsinnig unterscheiden, ob mich jemand einlädt zu einem Kritikgespräch wie in der Arbeit. Da wird das ja auch oft so vermittelt. Ja. Also ich habe eine Kritik an den Kollegen, dann lade ich den zu einem Gespräch ein, überlege mir, wie ich dem anderen die Kritik sozusagen serviere.
Höflich.
Ich als wahrscheinlich Kritisierter, ich nehme vielleicht die Situation auch schon vorweg, weil ich ahne, dass der Kollege mir gegenüber eine Kritik formulieren will. Also es ist nochmal eine ganz andere Nummer als die Situation, die du gerade geschildert hast, nämlich, dass die Partnerin von rechts irgendwie anschaut und sagt, hey, geht's noch oder wie auch immer. Da würde ich mal nochmal einen großen Unterschied machen. Kritik, wenn ich jetzt kritisieren will, ist natürlich immer günstig, wenn ich sie vorher rahme und den anderen erstmal Zeit gebe und auch den entsprechenden Rahmen setze. Also wenn du in der Partnerschaft größere Kritik hast, würde ich jetzt sagen, ist es schon sinnvoll, dass du es nicht einfach so mal zwischen Tür und Angel raushaust, sondern dir mal überlegst, in welchem Rahmen kann ich das jetzt meiner Partnerin irgendwie sagen, dass mir das und das nicht gefällt.
Ja.
Und dann führt man ein ein gutes Gespräch, ja. Also da muss man nochmal unterscheiden.
Durchaus. Also das gelingt mir zumindest auch immer wieder, dass man tatsächlich dann mit einem gewissen Abstand dennoch aber am Thema bleibt, weil was du gerade meintest, könnte ja auch dann dazu führen, dass man zu höflich, zu blumig, zu umschreibend wird, dass man eben dann doch den Kern der Kritik gar nicht mehr so formuliert.
Ja,
liegt da eine Gefahr drin?
Ja, ich glaube, es gibt auch im Moment so den Ansatz, ja, ich möchte da jetzt keine Ansätze nennen, aber es gibt so Ansätze, die versuchen, das auch die Kritik so extrem blumig rüberzubringen. Ich persönlich bin nicht so ein arger Fan davon. Also ich glaube schon, wenn ich eine Kritik habe, ne, an meinem Chef, an meinem Kollegen, an meiner Partnerin, dann ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn ich sage, du pass auf, so und so, ich werfe dir vor. Also ich halte viel davon, dass man das Kind beim Namen nennt, wenn man natürlich den entsprechenden Rahmen gestaltet hat und dann die Partnerin vielleicht sagt, jetzt komm mal raus, was ist denn los? Dann kann ich schon... Ich finde den Satz hervorragend zu sagen, pass auf, ich meine es nicht böse, aber ich werfe dir vor, dass du gestern, vorgestern, Also nicht diese, ich sage jetzt mal, diese Sandwich-Technik, die oft propagiert wird. Ja,
ja
also,
oder Salami.
Hallo, wie geht's dir? Ja. Und ach, ist ja schön und ich freue mich, dass wir jetzt zusammensitzen und bla bla bla. Und der andere ahnt natürlich schon, was irgendwann was kommt. Also ich halte das für Folklore, ehrlich gesagt.
Ja.
Ich finde schon gut, wenn wir aneinander Kritik haben, dass wir auch eine Kultur entwickeln, wo das möglich ist.
Mhm. Mir ist jetzt gerade, deswegen habe ich vorher geschmunzelt, auch in meiner Arbeit als Nachrichtensprecher zum Beispiel, kriegt man auch die Texte ja mehr oder weniger vorgeschrieben. Da ist der ein oder andere Fehler drin, da ist die ein oder andere Stelle, die man irgendwie, über die man stolpert. Und ich habe oft schon festgestellt, dass ich dann, nachdem die Sendung verlesen ist, aus dem Studio rausgehe und freundlich sage, also es war toll. Und dann wissen die schon, aber das ist eben auch so eine Art Ritual, Aber. Es kommt eben ein Aber. Und dementsprechend ist es vielleicht sogar fast noch schwächer als eine Kritik, denn ich weise nur auf was hin. Kann ich ein bisschen Druck vielleicht rausnehmen, dass ich sogar auch bis hin zur Partnerschaft, die hochemotional aufgeladen ist, sage, okay, versuch's doch mal nicht als Kritik zu formulieren, sondern weise mich darauf hin. Sind diese Freunde zum Beispiel vielleicht ein bisschen komisch? Oder was hast du denn daran, die so über den Klee zu loben?
Ja, du hast es ja wunderbar jetzt formuliert. Also ich stelle Fragen. Also das Wichtigste wäre ja, also gehen wir nochmal von dem Fall aus von vorhin. Du bist emotional, du hast dich runtergekühlt und hast 2 Minuten erstmal nachgedacht und hast vielleicht gar nichts gesagt. Und als nächstes stellst du die Frage und sagst du, jetzt würde mich aber echt interessieren, was hindert dich daran, mich mit meinen Freunden irgendwie was machen zu lassen. Was ist da irgendwie dein Vorwurf? Dann stelle ich eine Frage. Und das ist eigentlich das Zentrale. Man kann alle möglichen Techniken lernen und so weiter, aber das Zentrale ist wirklich das, dass ich mich runterzügle und dann verblüffenderweise anders reagiere als üblich, also nicht sofort zurückschieße, sondern dann anstatt dessen eine Frage stelle. Und ich mich in der Zeit natürlich auch noch weiter runterkühle und meinen Blutdruck wieder in Ordnung bringe und dann den anderen einfach mal in Ruhe darstellen lassen, was er denn mit seiner Kritik da eigentlich meint.
Und das im besten Fall auch noch nicht irgendwie zynisch formuliert, weil oft könnte genau aus sowas ja dann auch werden, dann sag halt was du da so schlimm findest. So, das sollte natürlich auch nicht der Fall sein. Ja. Also dem anderen da mit einer Frage, sagst du, Zeit geben, ein bisschen Wind rausnehmen, den Reflex nicht unmittelbar zuzulassen. Ist das gleich auch diesen Affekt, weil du vorher gesagt hast, weniger affektiv?
Ist ja, das gleiche wie der Reflex? Natürlich, dass ich mich erstmal runterhole. Also ich werde weniger affektiv. Und ein wichtiger Punkt, der mir noch so auf dem Herzen brennt, ist, die Kritiker, die uns kritisieren, meinen es in den seltensten Fällen böse. Die sind nämlich wegen irgendwas selber angefasst. Also Kritik, die so aus dem Bauch rauskommt, hat meistens auch damit zu tun, dass der andere in irgendeiner Form verstört ist, Angst hat oder wütend ist oder wie auch immer. Also das ist ja auch nochmal so ein Punkt, muss ich denn jede Kritik auf mich beziehen? Ich kann ja die Kritik auch als Selbstoffenbarung des anderen nehmen. Ne? Also wenn dich deine Freundin zum Beispiel schlecht gelaunt kritisiert, dann könntest du dir ja auch denken, hoppla, die ist aber heute irgendwie schlecht drauf.
Wegen vielleicht was ganz anderes.
Vielleicht hat die heute einen schlechten Tag oder vielleicht hat
sie selber kritisiert worden in der Arbeit.
Also ich beziehe die Kritik überhaupt nicht auf mich, sondern ich lasse die beim anderen und sage, naja, was offenbart mir denn der andere über sich selbst, indem er mich jetzt gerade kritisiert? Also das hat ja auch einen Selbstoffenbarungsaspekt. Wenn jemand kritisch ist und wenn jemand permanent kritisch ist, dann heißt das ja nicht, dass das unbedingt nur was mit mir zu tun hat. Aha. Das kann mit unter Umständen mit mir gar nichts zu tun haben, sondern hat eher was mit den anderen zu tun. Es gibt ja tatsächlich diese Menschen, die an nichts ein gutes Haar lassen.
Ja.
Also so die nenne ich Kritikaster oder Leute, die sozusagen nörgeln, die ganze Zeit irgendwas haben, was ihnen nicht passt. Naja, sagt es mehr über mich aus oder über den Nörgler?
Bestimmt über den Nörgler, würde ich sofort antworten.
Ja, eben. Also das ist eine hohe Kunst, die ich, fällt mir gerade ein, die ich mir oft zu eigen mache, dass ich mir dann überlege, hoppla, muss ich das auf mich beziehen oder lasse ich das einfach beim anderen und sage, okay, das ist jetzt nicht meine Baustelle.
Es ist schön, dass du gerade hohe Kunst erwähnt hast, weil ich wollte jetzt anknüpfen und sagen, ich höre mehr und mehr, ich glaube, wir hatten selten in einer Ausgabe von Schöll und Schwarz so viele konkrete Beispiele, was man denn machen kann.
Ja.
Und wir sind ja beim Thema Selbstcoaching. Da würde ich also, wenn man das alles anwenden kann, was natürlich nicht sofort gelingt, eben die hohe Kunst des Selbstcoachings gerne mal drüber schreiben, denn das ist ja wirklich was Konstruktives, Streitvermeidendes, dennoch aber nicht irgendwie oberflächlich bleiben, wenn man die Sachen, die wir jetzt in der letzten Zeit erwähnt haben, anwendet.
Ja.
Wo man fast sogar Lust hat auf die nächste Konfliktsituation oder dass man bitte
du musst
wieder
das so
kritisiert
wird.
Also ich greife das gerade.
Ja,
so.
Das ist ja toll, wie du greifst ja nochmal das Thema des Selbstcoaching aus. Ich nehme das absolut auch als hohe Kunst, auch gerade der Umgang mit Kritik, weil ich habe Facetten. Also wir müssen uns als Menschen immer klar machen, wir haben immer Alternativen zu reagieren. Wir müssen nicht reflexartig reagieren. Mhm. Wir haben Alternativen, wir haben Möglichkeiten. Und Selbstcoaching bedeutet ja, jetzt im Fall der Kritik, dass ich auch an der Kritik wachse. Ja, ich kann mir ja aussuchen, zum Beispiel, ich habe ja auch oft Kritik schon erlebt in meinem Job. Ich bin Trainer und ich hole mir jedes Mal nach 3 Tagen Seminar auch die kritischen Rückmeldungen ab.
Ja,
das musste ich lernen.
Ja,
und da kommt auch vieles rüber, von den Teilnehmenden die Kritik rüber, die wohl temperiert und gut gemeint ist und ich kann die auch inzwischen so nehmen. Mhm. Also wir müssen auch schauen, was an dem, was uns an andere an uns kritisieren, ist vielleicht auch richtig. Dann komme ich weg wieder jetzt von diesem Selbstoffenbarungsaspekt. Also ich kann mir überlegen, was ist mit dem anderen? Ich kann mir aber auch überlegen, ja, was ist da dran? Vielleicht sagt mir das auch was über mich aus, dass sich jetzt schon wieder einer über dies und jenes aufregt und sich schon 10 über dieselbe Sache aufgeregt haben. Dann könnte ich ja irgendwann mal auch zu der Idee kommen und mich fragen, Herr Herrgott, nochmal, liegt es jetzt wirklich nur an den anderen oder hat es auch was mit mir zu tun?
Denn was du gerade sagst, diesen Punkt mit diesen komischen Freunden, da habe ich einen Satz mit reingebracht, nämlich, dass ein anderer Freund von mir auch ganz eng und gut mit denen ist und seine Frau, aber die auch ein bisschen seltsam findet. Und das war dann wiederum natürlich Wasser auf die Mühlen von
die
meiner Partnerin
Freunde.
Zu sagen, aha, siehste, wenn die das auch sagt, dann scheint vielleicht was dran zu sein. Das ist ein bisschen, wurde sogar ein bisschen bestärkt. Ich wusste aber, sobald ich das rauslasse, gebe ich ihr den Punkt.
Ja, ich denke gerade an meine
Oder
Frau.
Deinen Punkt.
Wir hatten ja auch schon hin und wieder solche Diskussionen. Da ist ja wirklich spannend. Hey, was findest du denn an meinen Freunden gerade so seltsam? Und da kommen ja manchmal ganz witzige Sachen dabei raus. Ja, zum Beispiel könnte ja rauskommen, ja, weißt du, also die Themen, die da diskutieren, die sind für mich einfach fad.
Oder sie interessieren sich nicht
für den Partner.
Wenn
die nur über Motorradfahren reden,
dann
ist das für mich fad.
Und sie interessieren sich dann nicht für den Partner, was dann auch wiederum einen gewissen Ausschluss
zum
ist.
Zum Beispiel, ich fühle mich ignoriert, weil wenn ich da dabei bin und so. Es kann ja alles Mögliche rauskommen.
Richtig, ja.
Also das ist schon spannend, an der Kritik zu wachsen. Wenn ich mir jetzt zurecht überlege, wenn ich an meine Vita denke, ich habe natürlich berufsbedingt auch häufig mit Kritik zu tun. Entweder, dass ich es selber abkriege oder dass ich Prozesse moderieren muss, wo die Leute sich gegenseitig kritisieren. Das habe ich ja auch häufig.
Ja.
Und ich merke, wenn wir da offen sind, wenn wir differenzieren können, welche Kritik ist jetzt vielleicht sogar angebracht, welche Kritik ist vielleicht gerade gut, dass die jetzt kommt, weil die mich vielleicht auch noch auf was hinweist. Und welche Kritik kann ich getrost in die Tonne hauen? Also typische Kritikhaster oder der Mensch, der an nichts was Gutes lässt, der prinzipiell kritisiert, ja, da muss ich mir den Schuh nicht unbedingt anziehen.
Eben. Das fällt mir auch ab und zu auf, weil ich durchaus Sachen eben auch positiv im Sinne auch eines Komplimentes gerne nutze und auch das Umgekehrte von der Kritik, nämlich das Kompliment mache und dementsprechend auch den anderen damit stärken will und sagen, das ist, hast du gut gemacht, das gefällt mir an dir. Das ist ja immer natürlich, glaube ich, emotionaler in einer Beziehung als jetzt im Berufsleben. Du hattest vorher gesagt, du kriegst auch Feedback im kritischen Bereich von Leuten aus deinen Trainings und so. Da könnte ich mir aber vorstellen, ist die emotionale Barriere doch relativ ausgeprägt, dass du das nicht weiter an dich ranlässt, als wenn es jetzt im Privaten wäre.
Ja, aber das musst du schon lernen. Also als ich anfing in meiner Karriere, da war das schon noch anders. Ja, wenn du als junger Trainer da dachtest, du hättest einen guten Job gemacht und dann kommt einer daher mit 55 und schüttet über dich einen Kübel Sauerkraut aus. Ja, so habe ich das oft erlebt. Ja, hallo, da musst du schon nochmal an dir arbeiten, dass du damit umgehen kannst. Und du wirst da ab und zu schon mal auch die Hutschnur gerissen. Und ich kenne Kollegen, die haben sich letztendlich auch Arbeitsaufträge verbaut dadurch, weil sie zu emotional auf Kritik reagiert haben. Es gibt da Leute, die sind sehr mimosenhaft, was Kritik angeht. Also da ist Wir haben bei Kritik ein Riesenfeld, das wir aufmachen können. Wo lasse ich sie zu? Wo ist die berechtigt? Wo muss ich die auch beim anderen lassen? Also das ist ein weites Feld.
Weil du es gerade erwähnst, ich hatte ja auch mal irgendwann Berufsanfänge und war eben dann mit einem Kunden eben, hatte gar nichts Privates zu tun, mit einer Kritik konfrontiert und habe aber da relativ zügig zurückgeschossen im Sinne und habe mir dadurch aber wiederum einen Respekt aufgebaut.
Das ist also auch eine Variante.
Da ging's, das war zwar unangenehm, aber da ging's, wo der andere gesagt hat, ach hoppala, der ist zwar viel jünger, aber jetzt irgendwie so ein Wurzel ist er auch nicht oder so mein Untergebener ist er auch nicht.
Das nennt man übrigens Tit for Tat. Also wenn mir jemand ans Schienbein haut.
Tit for Tat.
Tit for Tat habe ich mal gelernt. Wenn dir jemand ans Schienbein, jemand richtig arg ans Schienbein haut, dann hau du erstmal auch zurück aufs Schienbein. Und dann biete
Gewalt ihm, ist keine Lösung.
Nein, in dem Fall aber schon, weil du, und in dem Moment, wo ich auch den Tritt gemacht habe, dann strecke ich ihm die Hand aus und sage, also so machen wir aber bitte nicht weiter.
Ja.
Also Stichwort Schlagfertigkeit. Ich habe in meiner Karriere abgelegt. Gelernt, mit sogenannten Alpha-Tieren auch mal wirklich einen zurückzugeben. Das kann man ja in Schlagfertigkeitstrainings auch lernen. Ein Kollegin von mir, die macht sowas.
Ach, spannend.
Also wunderbar. Also Schlagfertigkeit, um erstmal dir den Respekt vom anderen zu holen. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Aber dann, ja, dann ist die Kunst bei dieser Tit-for-Tat-Strategie, ist sofort, nachdem du zurückgeschlagen hast, die Hand ausstrecken und sag, komm, aber so machen wir jetzt doch nicht weiter. Ja, also wozu führt das, wenn wir uns jetzt gegenseitig dauernd an Schienbein hauen? Ich erinnere mich gerade, dass ich das häufig auch in Seminaren mache, also in Trainings, wenn es tatsächlich mal so weit kommt, dass einer auch über die Maßen kritisiert, dass ich dann schon mal auch einen zurückgebe, mit mehr oder weniger großem Erfolg, aber dann sofort sagt, pass auf, wir können das Spiel weitermachen. Es wird dir aber nichts bringen, mir auch nicht. Mich hält's von der Arbeit ab und du machst dich hier langsam unbeliebt in der Gruppe. Können wir nicht auf einen anderen Modus kommen? Ja, und dann gehst du auf das sogenannte, auf die sogenannte Metakommunikation und klärst coram publico, so mache ich das dann als Gruppenleiter, coram publico klärst du mit dieser Person den Konflikt, was in der Regel, wenn du es gut machst und runtergekühlt bist, dir natürlich auch den Respekt zurückgibt.
Tit for tat ist eine englische Redewendung, die zuerst im 16. Jahrhundert in der Form tip for tap belegt ist. Beide Wörter sind in der Bedeutung Schlag, Stupse zu verstehen. Die Redewendung kann grob mit wie du mir, so ich dir oder Auge um Auge übersetzt werden. Und gut machen heißt wahrscheinlich wieder eben respektvoll, nicht irgendwie beleidigend, aber dennoch bei der Sache bleiben. Ich kann mir vorstellen, dass das so zutiefst menschlich ist, dass ja gerade zum Beispiel in einer Pubertät Menschen irgendwie sofort extrem kurze Zündschnüre haben, extrem affektiv reagieren. Und dass wir hier also ein wirkliches jetzt von der Konflikt oder vom Versuch nicht zu gereizt auf Kritik zu reagieren, das war ja ein bisschen unser Thema, jetzt schon beim Schlagfertigkeitstraining gelandet sind, um eben doch auch eine gewisse Abgrenzung zu schaffen und nicht.
Ja, natürlich.
Und nicht irgendwie wirklich in Kritik unterzugehen.
Richtig. Also diese hohe Schule, was man ja auch in der Rhetorik lernt, oder früher hat man gesagt, man zeigt sich als satisfaktionsfähig, ist natürlich eine gute Kunst, dass ich dem anderen eben auch zeige, Freund, Freundin, wir wollen doch Respekt voreinander haben und du bitte vor mir auch. Und ich meine, das schwere Geschütz muss ich, Gott sei Dank, jetzt je älter ich bin, nicht mehr so groß ausfahren, aber hin und wieder musst du es dann doch tun. Also nochmal, Kritik ist ein ganz weites Feld. Wir müssen da unterscheiden, wenn mich jemand persönlich sozusagen treffen, auch auf der Beziehungsebene, hat der vielleicht mit mir was Konkretes vor, dafür kann man auch ein Gespür kriegen. Es gibt ja Leute, die kritisieren einfach, um den anderen aus dem Tritt zu bringen. Mhm. Das ist nicht ungewöhnlich.
Aber auch als Test, oder?
Um auch zu testen, mhm, natürlich. Oder ist es eine Kritik, die durchaus berechtigt ist, die mich auch auf was hinweist? Ist es eine Kritik, die eher auf den anderen hinweist? Und letztendlich müssen wir für uns entscheiden. Na, wie wollen wir denn die Kritik letztendlich sehen? Das ist wieder ein, und das sind wir beim Selbstcoaching. Ich kann mir ja aussuchen, wie ich die Kritik jetzt sehen will. Ob ich damit immer richtig liege, ist eine andere Frage. Aber die Entscheidung zu treffen, nehme ich die Kritik jetzt ernst, lasse ich mich jetzt sozusagen auch darauf ein oder fühle ich mich jetzt angegriffen oder will ich mich nicht angegriffen fühlen? Das sind wir jetzt wieder im Selbstcoaching und das kann man tatsächlich lernen.
Finde ich schön, allein diese Facetten der Kritik auch aufzumachen und zuzulassen und nicht das Erstbeste, was einen eben in den Sinn oder ins Rückenmark sozusagen einfährt, rauszulassen, sondern
das da ist die Hauptkunst.
Die Differenzierung, ja, zuzulassen. Spannend, das Selbstcoaching, der Umgang mit Kritik vom, ja, Versuch hier, sich zu wünschen, dann reagiere ich halt mal nicht so, ist aber dennoch dann
ja, anders das kann, zu tun. Florian, das kann man lernen. Das kann der Mensch lernen. Also selbst die Menschen, es gibt ja diesen schönen Film Die Wutprobe mit Jack Nicholson.
Die Wutprobe,
mhm, genau, wo ein, ich glaube, ein Kleidungsdesigner für übergewichtige Hauskatzen.
Ach, sehr spezieller Beruf.
Ja, eigentlich sehr zurückhaltend und friedfertig. Und ausgerechnet der rastet irgendwie im Flugzeug aus und kriegt dann so ein Anti-Aggressionstraining, mhm, angeboten oder er wird dazu verdonnert. Mhm. Und dann trifft er eben auf diesen Jack Nicholson als Therapeut. Und dieser Jack Nicholson versucht ja diesen eher schüchternen Menschen beizubringen, wie man in der richtigen Situation auch so richtig schön Wut entwickelt,
ja,
und dann mit seinen ganzen Emotionen rauskommt und dem anderen einfach auch mal die Grenze aufzeigt und all diese Dinge. Also ein wunderbarer Film, der gerade für die Schüchternen und ewig Freundlichen eine ganz gutes Vademekum sein könnte.
Das kann sehr befreiend sein oder einfach eben auch mal wirklich laut, genau, rauszuschreien.
Ja, ganz genau. Und Wut ist ja eine Emotion, die ihre Berechtigung hat. Bei Wut geht es immer auch um Grenzen einzuhalten, also dem anderen zu sagen, wo ist da die Grenze, mhm, die ich habe. Und wenn man sich gut versteht, die Wut, ist es auch ein Selbstwert. Schutz, mhm, ja. Und ich habe ja, glaube ich, schon mal in einer anderen Folge was erzählt von Aristoteles, der mal in einem schönen Buch geschrieben hat über Rhetorik und da formuliert, dass der Redner seine Wut, wenn er sie gut kontrolliert, wunderbar einsetzen kann, um seine Umwelt, Mitwelt zu überzeugen.
Mhm. Gibt es auch einen tollen Sketch von Monty Python, das Streitgespräch, wo eben jemand ganz höflich wo reinkommt und sagt, Sie hatten doch ein Streitgespräch. Nein, hatte ich nicht. Doch, Sie hatten ein Streitgespräch bestellt und es steigert sich eben auch unglaublich hoch. Ja. Also unbedingt das eben auch dann auf die humoristische Ebene mal zu heben, denn das ist oft auch ein Mittel, Kritik zu entschärfen, natürlich nicht zynisch zu reagieren und selbstverständlich bleibt das auch hier ein, trotzdem wir über die ja doch einen Kampf gesprochen haben, ja, und die Tit-for-Tat-Strategie erwähnt und haben, Humor ein gewaltfreier Podcast.
Podcast, genau. Und zu guter Letzt vielleicht am Schluss, der Humor ist die beste Prophylaxe gegen,
kann aber auch allzu große
gekränkt sein. Also ja, wenn es um mich persönlich geht, na, der Humor schützt mich auch davor, mich nicht zu arg kränken zu lassen durch die Kritik.
Unbedingt.
Du meintest aber noch eine andere Facette des Humors, die nicht so gut kommt.
Er kann eben auch sofort, wenn ich jetzt eben humoristisch reagiere, auch gerade in der Beziehung, kann das sofort ja in Richtung, na eben, du nimmst es nicht ernst oder naja, du machst dich halt lustig, weil du damit dir auch einen Schutzmantel, also Humor praktisch auch als,
ja, ja, das Schutzwall. Das ist natürlich die Grenze dünn zwischen Humor und Sarkasmus oder wie auch immer.
Aber es entlädt unglaublich gut, finde, ja, ich, trotzdem, ja, Humor.
Also Humor ist, glaube ich, die beste Prophylaxe, um sich nicht zu sehr in einen Konflikt reinziehen zu lassen.
Lieber Raimund, herzlichen Dank für diese vielen, vielen Beispiele in dieser Ausgabe. Und wir können nur animieren und motivieren, auch uns konstruktiv zu kritisieren, indem man auch auf unsere Webseite geht, indem man Feedback gibt. Wir haben immer wieder ja auch die Q&A-Sessions, wo man tatsächlich auch Fragen einreichen kann. Steht da wieder was an bald?
Ja, ich bin dabei, mich vorzubereiten auf das eine oder andere Thema.
Gut, danke dabei.
Gerne.
Schöll und Schwarz, der Coaching-Podcast.